Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen hier in unserer Gemeinde in der FEG. Und auch an unsere Gäste ein ganz herzliches Willkommen, die heute zum ersten Mal in unserer Gemeinde sind. Und ja, ich bin Hanna Stede.
Und ich bin Thomas Stede.
Genau, und wir werden Sie heute gemeinsam durch den Gottesdienst begleiten. Und dank dem super fleißigen Deko-Team kann man, glaube ich, unschwer erkennen, dass heute eine ganz besondere Zeit im Jahr anfängt, nämlich die Adventszeit. Und heute ist der erste Advent. Und ich weiß, Herr Papa, für dich beginnt der erste Advent immer bei einem ganz bestimmten Lied.
Ja, genau so ist es. Also ohne macht hoch die Tür, die Tor macht weit, fängt bei mir eigentlich nicht so Advent an. Das liegt vielleicht daran, dass ich vor langer Zeit, Jan, auch mal Trompete gespielt habe. Und am ersten Advent war immer der Posaunenchor dran. Und ja, da gab es immer, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Aber nicht nur dieser musikalische Klang von macht hoch die Tür, von diesem Lied, ist mir so in dem Sinn, sondern ich habe irgendwann auch mal darüber nachgedacht, was in diesem Lied eigentlich drinsteckt. Ich gebe zu, dass der Text und die Wortwahl und so weiter vielen schon unbekannt ist und das wird auch immer unbekannter werden. Und das hören wir auch, dass diese Lieder gar nicht mehr so gerne gesungen werden. Den Text versteht man nicht mehr. Aber ich glaube, wenn man genau hinschaut, dann erkennt man, worum es da geht. Und zwar wird derjenige beschrieben, auf den wir eigentlich warten, um den es in dieser Adventszeit geht. Da heißt es, der Herr der Herrlichkeit, ein König in seinem Königreich. Heil und Leben bringt er mit sich. Und nachher wird er beschrieben als sanftmütig, barmherzig, heilig. Er ist ein Helfer. Er bringt unsere Not zum Ende. Und wenn man das sich mal vor Augen führt, für denjenigen machen wir die Tore weit. Für den sollen wir die Tore weit machen, den sollen wir hereinlassen. Dann lade ich euch herzlich ein, das in diesem Gottesdienst auch zu tun. Wir werden nachher dieses Lied singen und freut euch an den Klängen der Musik, aber lasst den Text und den Inhalt einfach in eure Herzen. Wir werden nachher die ersten drei Strophen singen und zum Schluss des Gottesdienstes die letzten beiden. Und dazu werde ich dann auch noch mal kurz was sagen. Aber Hanna, du hast auch noch irgendwas, ne, um ja, diesen Gottesdienst zu erklären.
Ja, genau. Und zwar mir ist ein ganz bestimmtes Wort eingefallen. Und zwar Smombi. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das welche von Ihnen. Ich habe es aus dem Radio gehört. Das ist das Jugendwort 2015. Und das Wort setzt sich zusammen aus Zombie und Handy. Beziehungsweise Smartphone, Smombi. Und zwar, das soll heißen, dass Leute, die ein Smartphone besitzen, immer nur so durch die Stadt rennen, laufen und gar nicht mehr auf ihre Umgebung achten. Die sind wirklich ans Handy gefesselt und haben für nichts anderes mehr Augen. Und ja, darum wird es heute ungefähr gehen. Und zwar heißt das Thema, was wird durch die Adventszeit anders? Die Jesus-Perspektive gibt Kraft. Und ja, das wird heute das Thema im Gottesdienst sein. Und ich möchte jetzt noch mit euch beten und bitte Sie dazu aufzustehen, wem es möglich ist. Lieber Gott, ich möchte dich jetzt bitten für den Gottesdienst, dass du deine Hände über jeden Einzelnen legst, dass ja jeder sein Herz jetzt öffnen kann für deine Worte, dass wir Augen haben für dich, dass wir wirklich verstehen, worum es jetzt geht und wirklich die Adventszeit gut mit dir zusammen beginnen können. Amen.
Ja, wir singen jetzt die ersten drei Strophen von Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.
Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute in diesem Gottesdienst zwei Menschen vorstellen werden, die gerne Mitglieder in unserer Gemeinde werden wollen. Und ich bitte jetzt als erstes mal, dass der Bernd Schilke und der Bernd Sander nach vorne kommen. So. Genau, komm, wir gehen mal einen Schritt. Wir nehmen dich in die Mitte, genau. Ja, lieber Bernd, Bernd Sander und ich, wir haben mit dir ein Aufnahmegespräch geführt. Du bist schon eine ganze Weile hier bei uns in der Gemeinde, besuchst uns, kommst in die Gottesdienste und bist an verschiedenen anderen Stellen dabei. Bernd, und du hast hier nicht eine Geschichte mit FEG angefangen, sondern du warst schon mal in einer anderen FEG, in der FEG Würzburg. Und dort bist du auch getauft worden. Und damit hast du sehr deutlich gemacht, dass du Jesus kennengelernt hast, eine Beziehung zu Jesus gefunden hast, mit Jesus lebst. Und vielleicht kannst du uns so ein paar Sätze sagen, wie das gekommen ist, wie du für dich Jesus entdeckt hast und warum dir das wichtig ist, mit Jesus zu leben.
Ja, das hat bei mir ganz jung angefangen. Da war ich mit der Freievangelischen Gemeinde in Würzburg, war ich auf einem FEG-Camp gewesen, Zeltlager, was es leider jetzt nicht mehr gibt, seitdem ich weg bin. Und da habe ich, da saß ich abends am Lagerfeuer und dann kam auf mich der Zeltlagerleiter, der Johann Erdl von der FEG Würzburg zu mir, der jetzt in der Gemeindeleitung ist, und hat zu mir gesagt, ja Bernd, kann ich mal mit dir sprechen? Und dann bin ich mit ihm mal kurz hinter die Zelte gegangen und weil er mir angesehen hat, dass ich ein bisschen schüchtern geworden bin. Und da habe ich die Liebe Gottes gespürt in meinem Herzen, als die Lieder von Gott gesungen haben am Lagerfeuer.
Und das war so ein Anfang. Und da hast du gesagt, das, was du da mit Jesus erlebt hast und was du von Jesus verstanden hast, da willst du mit weiterleben und weitergehen. Wie geht es dir jetzt so mit Jesus? Was ist dir da wichtig?
Ja, mir ist es wichtig, anderen Menschen den Glauben von Gott und Jesus näher zu bringen. Und mir ist es auch wichtig, in einem christlichen Umfeld weiter noch wachsen zu können.
Und da sind wir gleich bei dem nächsten Stichwort Gemeinde. Wie hast du eigentlich die Freie Evangelische Gemeinde Dortmund gefunden?
Ja, das war so, da habe ich bei meinem Vater gelebt, es in Kamen-Methler, da kommt auch noch einer hier aus der Gemeinde. Ja, ich habe einfach mal im Internet geguckt gehabt, damals zu Hause, was gibt's denn hier in der Nähe? Und dann bin ich auf die tolle gestaltete Seite der FEG gekommen und das hat mich sofort angesprochen und bin gleich am Sonntag darauf dorthin gefahren.
Ja, ich gebe jetzt mal an den Bernd.
Also Bernd, was mir beim Gespräch, was wir gemeinsam hatten, auch besonders gut... Ja, es war auch lustig, das stimmt. Wenn wir beide zusammen sind, dann kann es schon lustig werden, der doppelte Bernd, ne? Ja, ja, ist klar. Auf jeden Fall, was mich auch wirklich bewegt hat, denn du bist ja als Pflegekind auch groß geworden in der Familie und die Familie war ja auch unterwegs mit Jesus und ist unterwegs mit Jesus und dass du dich am Anfang da ja auch so ein bisschen gewehrt und gesträubt hast, so, ne? Und dass du dann aber letztendlich für dich ganz, ganz persönlich diese Entscheidung getroffen hast. Das hat mich richtig bewegt, so auch nochmal unter dem Gedanken, dass man Glaube nicht vererben kann, sondern dass sich jeder entscheidet, ob er wirklich mit Jesus durchs Leben geht oder nicht. Und das hat mich sehr berührt, dass du wirklich ganz bewusst diese Entscheidung für dich getroffen hast. Und wir als Gemeinde freuen uns auf dich. Du bist ein ganz besonderer Kerl, finde ich. Und auch ein lustiger Kerl. Mit dir kann man also auch wirklich Spaß haben. Das ist schön. Und du bist sehr kontaktfreudig. Das ist klasse. Da freuen wir uns drüber, dass du hier bei uns in der Gemeinde wirklich den Weg gefunden hast. Ja, und ja, wir heißen dich herzlich willkommen, Bernd.
Dann hole ich den Frieden nach vorne.
Ja, ne? Machst du das. Ja, genau. So, dann haben wir, Bernd, danke. Jetzt kommt nämlich noch jemand, der ist nicht ganz so unbekannt. Der Fried, ich sehe den gar nicht. Boah, bin ich froh, dass ich nicht berühmt bin und immer im Scheinwerferlicht stehen muss. Fried, komm, du ab ins Scheinwerferlicht. Ja, wer kennt den Mann eigentlich nicht? Du siehst, du bist schon sehr gut bekannt, Fried. Der Fried und ich, wir hatten vor, na, ich glaube, das war 3 Wochen, ne? Hatten wir ein gemeinsames Gespräch, was ich total schön fand. Also wir haben sehr entspannt beim Chinesen gesessen und haben unser Gemeindeaufnahmegespräch gehabt. Das ist eine coole Atmosphäre gewesen und wir haben uns so richtig es uns gut gehen lassen. Und ich habe nochmal gedacht, ja, gemeinsam essen, das fördert auch Gemeinschaft. Und man öffnet sich, der Magen öffnet sich und auch der Mund öffnet sich. Und das ist total angenehm gewesen. Fried, vielleicht einfach mal ein paar Sätze, was dich so bisher an Gemeinde auch bewegt hat oder was dich auch bewegt, wirklich zu sagen, jo, jetzt möchte ich auch hier Gemeindeglied werden.
Du kannst dich auch noch ein bisschen vorstellen, wenn dich einer nicht so kennt.
Ja, ich bin der Fried. Ich mache hinten die Tontechnik. Im Moment gerade nicht, aber ja, also auch vor einiger Zeit habe ich mich ja auch taufen lassen. Das ist schon etwas länger her, aber da habe ich auch schon gesagt, wie ich halt zu Gott gekommen bin. Und dann ja, haben wir auch darüber geredet, was ist Gemeinde für mich? Und da habe ich ja mal was gesagt und dann hat er gesagt, ja, also das, was du mir gerade gesagt hast, ich würde das als tolerant bezeichnen. Und dann hat er mir erzählt, tolerant, ja, dass sie dich aufnehmen und dann respektieren. Und ich kann das gar nicht wiederholen, was du da so gesagt hast. Auf jeden Fall, dass ich halt in der Gemeinde auch in der Gemeinschaft bin, dass ich auch dazugehöre, aber jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwie mit jedem darüber reden muss, was ich gerade mache oder so, aber dass ich trotzdem dazugehöre.
Genau. Also, wenn ich das nochmal ganz kurz, du bist ja nicht unbedingt so der impulsive Mensch, der so explodiert, also wir beide sind sehr gegenteilig unterwegs. Ich bin so der Extrovertierte, du mehr der Introvertierte. Und ich habe dem Fried gesagt, dass gerade solche Menschen wie er in der Gemeinde sehr, sehr wichtig sind. Man merkt gar nicht, dass die da sind, aber wenn sie fehlen, dann fehlt tatsächlich etwas. Die machen nämlich gar nicht viel Wind um das, was sie tun. Und die sind auch gar nicht so auffällig, aber sie sind sehr wichtig. Und gerade weil du da hinten auch in der Technik so deinen Platz hast und nicht nur da, bist du ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde. Und ich habe noch ein schönes Bild, dann hören wir auch auf, wir beide, sonst haben wir gleich das Programm voll. Wir beide haben über den Reis gesprochen. Na, kannst du dich noch erinnern? Der Reis, den wir da im China-Restaurant zu uns genommen haben und der Reis, den ihr zu Hause auch kocht, über den haben wir gesprochen. Und ich habe dann gedacht, ja, da habe ich ein schönes Bild. Du kennst ja auch einen Reißverschluss, ne? Und da habe ich gedacht, der Reißverschluss, der verbindet etwas. Der hält etwas zusammen und trotzdem kann man ihn noch öffnen. Ja, das heißt also, er macht etwas zu und er macht etwas auf. Er öffnet etwas und er schließt etwas. Und da habe ich gedacht, genau das ist eigentlich Gemeinde, dass jede kleine Zacke wichtig ist in der Gemeinde, um letztendlich offene Gemeinde zu sein, aber vielleicht auch, um auch einen geschützten Raum zu haben. Und von daher freuen wir uns total, dass du diese Entscheidung triffst, hier Gemeindeglied zu werden. Und du bist ja eigentlich ein Gemeindekind. Ich finde es total cool, dass du da bist und bleib einfach so, wie du bist und bring dich ein. Fried, herzlich willkommen.
Jesus, jetzt ist es wieder soweit. Deine Jahreszeit beginnt. Wir haben den ersten Advent.
Wow, vielen Dank. Obwohl ich das schon etwas komisch finde.
Komisch? Wieso denn komisch? Jesus, wir tun das doch jedes Jahr.
Aber ich habe euch das ganze Jahr über nicht gesehen.
Oh, guck mal, wie ihm das steht.
Ja, voll. Cool. Stylisch.
Jesus.
Showtime! Also Jesus, du bist echt der, um den es in der ganzen Weihnachtszeit geht.
Ich will doch nicht nur zur Weihnachtszeit die Hauptrolle spielen. Ich will zu jeder Jahreszeit der Mittelpunkt sein.
Oh Jesus, das ist echt süß. Danke, dass du für uns auf die Welt gekommen bist. Schnuckelchen.
Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and
pressure. Hey, aber ich will doch nicht nur zu Weihnachten der Mittelpunkt sein.
Ach, Jesus, keine Sorge. Nach Weihnachten kommt ja schon bald wieder Ostern. Und dann haben wir auch noch Pfingsten, Erntedank. Oh, und dann ist ja schon wieder Weihnachten.
Stopp. Hey, mir geht es doch nicht um irgendwelche Traditionen oder Religionen. Ich möchte eine persönliche Beziehung zu euch haben. Jeden Tag.
Komm schon, Jesus. In meinem Leben geht es immer um dich. Ehrlich, ich habe ein Kreuz um den Hals. Ich habe einen Fisch auf dem Auto und sogar die Bibel-App auf dem Handy. Reicht das denn nicht? Ja, und außerdem wissen wir doch, dass du nicht nur in der Weihnachtszeit da bist.
Wenn ihr das wisst, warum verhaltet ihr euch dann so? Habt ihr etwa nicht begriffen, worum es wirklich geht?
Heute wird die Saison eröffnet. Es ist wieder soweit. Weihnachtszeit, Adventszeit. In den Geschäften natürlich schon viel früher. Weihnachtsdeko, Weihnachtsknabbereien sind seit Wochen draußen und der Weihnachtsmarkt ist auch schon seit vielen Tagen aufgebaut. Und für uns, ganz persönlich heißt das, die Wohnung wird wieder weihnachtlich dekoriert. Geschenke müssen besorgt werden, Karten geschrieben werden, Briefe geschrieben werden. Wir als Familie Cyrus schreiben unseren Rundbrief wieder. Also wisst ihr was? In gewisser Weise bin ich wirklich froh, wenn alles vorbei ist. Wenn ich so mich gemütlich aufs Sofa setzen kann und sagen kann, jetzt habe ich Zeit für die Familie. Aber wir hier in der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund wissen natürlich, dass das alles nicht das Eigentliche ist. Advent, Weihnachtszeit, das ist die Zeit von Jesus. Die Jahreszeit von Jesus, haben wir vorhin gehört. Also, wir versuchen, Jesus in diesen ganzen weihnachtlichen und vorweihnachtlichen Trubel zu integrieren. Zusätzlich zu allem, was wir schon haben, noch Andachten, besinnliche Stunden mit der Familie, Impulse hier und da geistlicher Art, gute Gottesdienste. Manchmal kommt es mir so vor, als ob wir versuchen, dem ganzen weihnachtlichen Karussell noch etwas geistliche Würze zu verleihen. Jesus als die Schlagsahne oben auf dem Weihnachtskuchen. Und dann zum Schluss haben wir gesehen, noch ein Selfie mit Jesus. Wir machen uns frommen Stress obendrauf. Aber das kann doch nicht sein, oder? Wenn es wirklich um Jesus ginge in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, dann müsste die Weihnachtszeit doch eine Zeit sein, wo es uns geistlich, wo es uns von unserem Glauben besonders gut geht, wo wir Aufbrüche im Glauben erleben, wo unser Glaube an Jesus ganz neu anfängt zu leuchten. Wäre das nicht klasse, wenn es so wäre? Wenn Weihnachten, wenn die Adventszeit eine Zeit ist, in der uns der Glaube an Jesus ganz neu berührt, in der durch Jesus Dinge in uns angestoßen werden, verändert werden, heil werden. Geht das
Ist das möglich? Ich glaube, dass der Predigttext, den ich uns jetzt vorlese, dass der uns Antworten gibt auf diese Frage. Und zwar findet sich der Predigttext im Römerbrief, in Kapitel 13, die Verse 8 bis 14. Ich lese uns das einmal so in einem Rutsch vor und dann werden wir uns nochmal im Einzelnen anschauen. Bleibt niemand etwas schuldig, außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt, der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Ihr kennt die Gebote, brich nicht die Ehe, morde nicht und beraube niemand. Blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind zusammengefasst in dem einen Satz, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu, also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Macht ernst damit und das erst recht, weil ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn unsere endgültige Rettung ist nahe. Sie ist uns jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Deshalb wollen wir alles ablegen, was zur Finsternis gehört, und wollen uns mit den Waffen des Lichts rüsten. Wir wollen so leben, wie es zum hellen Tag passt. Keine Sauf- und Fressgelage, keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen. Und hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch bekommen. So. Nächstenliebe, das ist so der erste Gedankenkreis, um den es in meiner Predigt geht. Und Nächstenliebe, das werden wir sehen, ist ein ganz schön heftiger Anspruch. Bleibt niemand etwas schuldig. So schreibt das der Apostel Paulus am Anfang dieses Textes. Das Ganze gehört in den Römerbrief, in einen Abschnitt, in dem Paulus die Konsequenzen des Glaubens an Jesus beschreibt. In den ersten 8 Kapiteln dieses Römerbriefs hat Paulus die Grundlagen des Glaubens dargelegt. Er spricht dort von dem Grundproblem der Menschen, von der menschlichen Existenz. Er spricht von dem Eingreifen Gottes durch Jesus, den Weg vertrauenden Glaubens, der Überwindung des Bösen und die Basis für ein neues Leben durch Gottes Geist. Und jetzt, ab Kapitel 12, geht es darum, wie sich diese Grundlagen des Glaubens im Alltag eines Christen auswirken. Vor, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, vor diesem Predigttext, den ich uns vorgelesen habe, schreibt Paulus über das Verhältnis der Christen zum Staat und seinen verschiedenen Organen. Der Exekutive, Polizei und Militär, den Finanzbehörden, der Judikative, den Gerichten. Und diesen Abschnitt schließt Paulus mit den Worten, gebt also jedem, was er ihm schuldig seid. Wer Steuern, wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Und jetzt geht es weiter. Und da sind wir bei unserem Predigttext heute. Bleibt niemand etwas schuldig, außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt, der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Auch im Umgang miteinander schulden wir einander etwas, nämlich Liebe, Nächstenliebe. Aber anders als im geschäftlichen Bereich oder im Umgang mit dem Finanzamt ist es bei dieser Schuld nicht möglich, dass wir sie bezahlen, begleichen. Wir können nicht sagen, ich habe dir Nächstenliebe gezeigt, jetzt sind wir quitt. Die Rechnung der Nächstenliebe bleibt immer offen. Wieso? Weil das dem Wesen von Liebe entspricht, dem Wesen der Nächstenliebe. Was ist der Nächstenliebe? Kurzen Abschnitt vorher hat Paulus erklärt, was Nächstenlieben bedeutet im Umgang der Christen innerhalb der Gemeinde. Es geht darum, so schreibt er, dass ich mich für die anderen Gemeindeglieder interessiere, dass ich Anteil nehme an ihrem Ergehen, dass ich mit ihnen lache und auch weine, dass ich sie mit Respekt und Wertschätzung behandle, dass ich ihnen praktisch helfe, wo sie es brauchen, dass ich ihnen nur das Beste wünsche, sie segne, für sie bete, dass ich sie ermutige, tröste, ermahne, ertrage und auch vergebe. Und, so lesen wir im Römerbrief sehr deutlich, es entspricht dem Wesen einer solchen Nächstenliebe, dass ich meinen Nächsten nicht loswerden will, nicht quitt mit ihm sein will, sondern ihm zugewandt bleibe, an ihm oder an ihr festhalte. Also man könnte sagen, die Nächstenliebe ist wirklich die Quelle, der Motor für gute Beziehungen, die dauerhaft sind, für Freundschaften, für Partnerschaften, für alle Ebenen von Beziehungen. Der spannende Punkt in unserem Predigttext ist, dass Paulus hier den Kreis der Menschen erweitert, auf den, in dem solche Nächstenliebe geübt werden soll. Denn jetzt spricht er nicht nur mehr von dem Umgang der Christen innerhalb der Gemeinde, der christlichen Gemeinschaft, sondern er spricht von dem Umgang mit den Menschen in der Gesellschaft außerhalb der Gemeinde. Und Paulus sagt, und damit sagt uns Gottes Wort, dieselbe Nächstenliebe, die wir anderen Christen zeigen, dieselbe Nächstenliebe sollen wir allen Menschen, mit denen wir in unserer Umgebung in Kontakt kommen, erweisen. Ihnen allen sollen wir mit der gleichen positiven, herzlichen Grundhaltung begegnen. Ohne Wertunterschiede ist jeder Nächste, jeder Mensch, der uns nahe kommt, mit dem wir dann so in Kontakt sind, sollen wir ihm so begegnen, ihn lieben. Dem Verkäufer im Baumarkt genauso wie dem Mitarbeiter der Bürgerdienste im Rathaus. Dem Bettler auf der Straße genauso wie dem Ratsvertreter in unseren Stadtbezirken. Mit der gleichen Liebe, Nächstenliebe, sollen wir unserem besten Freund genauso begegnen wie dem Menschen, der uns vielleicht beleidigt hat. Genauso lieben wir Menschen mit Beeinträchtigungen wie solche ohne Beeinträchtigung. Genauso erweisen wir diese Nächstenliebe einem Muslim wie einem Atheist oder vielleicht einem Buddhisten. Genauso erweisen wir diese Nächstenliebe einem Syrer oder Perser oder einem Menschen aus Ghana, genauso wie einem Deutschen, einem Franzosen oder einem Engländer. Aber es kommt noch heftiger. Die gleiche Nächstenliebe erweisen wir einem Opfer genauso wie einem Täter. Und das beschäftigt uns ja in diesen Tagen. Ja, es ist so, dass mit den Flüchtlingen auch solche kommen, die nicht Opfer, sondern Täter sind. Und doch beiden sollen wir als Christen mit Nächstenliebe begegnen, ohne dabei blind zu werden für Gefahren, die es auch gibt. Alle, ohne Unterschied, alle Menschen, alle, die uns nahe kommen, die unsere Nächsten werden, sollen wir lieben. Das heißt, ihnen mit einer Grundhaltung begegnen, die sich in vielen kleinen Gesten, Schritten und Worten zeigt. Ein freundlicher Gruß, ein Lächeln, ein Fragen, ein erstes in Kontakt kommen, bereit sein zu helfen und. Und diese Nächstenliebe, das lesen wir an einer anderen Stelle im Neuen Testament, solch eine Liebe treibt Furcht aus. Das ist ja schon so, wenn man mir ist es jedenfalls so gegangen, wenn ich die Nachrichten gehört habe und viele kritische Stimmen gehört habe, dass ich mich gefragt habe, was soll das werden? Was kommen denn da eigentlich alles für Leute mit den Flüchtlingen in unser Land? Und man kriegt dann schon, also mir ging es so, ich kriegte schon ein ganz komisches Gefühl, ne? Wenn ich dann wieder so einem Pulk von Menschen begegnete, die aus ganz anderen Verhältnissen, ganz andere Kultur kamen, die vielleicht ganz offensichtlich als Muslime sich zeigten und outeten. Und dann hat mir das so geholfen. Ich begleite einen Migranten hier in unserer Gemeinde ab und zu bei Amtsgängen. Und dann war ich mit ihm zusammen in der Ausländerbehörde. Wir waren früh morgens dort. Er hatte sich schon um 5:30 morgens angestellt. Die Leute standen bis unter das Dach dort, um ihre Verfahren zu regeln. Und wir saßen dann in einem Wartezimmer, viele, viele Menschen dort, und bei manchen dachte ich, boah, wie sind die drauf, die sehen ja befremdlich aus. Und er, derjenige, dem ich da half, das ist der Ayas Khan aus unserer Gemeinde, der war super freundlich mit den Leuten alle. Der hat hier ein freundliches Wort gehabt, da ein freundliches Wort gehabt, der hat mit denen geredet. Und so Schritt für Schritt entspannte ich mich und guckte mir die alle an und dachte, Mensch, gucke mal. So viele Menschen, so viele unterschiedliche Schicksale. Und ich kam selber in Kontakt und ich merkte einfach durch die Nähe und durch die positive Begegnung mit Menschen verschwindet Unsicherheit und Angst. Und mein Kollege, Pastor Arne Völkel, hat mir berichtet, wie er in Holzwickede war. Und Holzwickede ist eine besondere Situation. Da ist gegenüber von den Gemeinderäumen an der Hauptstraße, direkt auf der anderen Seite, ist eine Moschee gebaut worden. Also so ein Verein, wo sie dann auch Gottesdienste machen. Und das war schon komisch, ist schon komisch. Also wir haben unsere Gemeinderäume dort ganz bewusst transparent gestaltet und dort in diesen Räumen ist alles mit Milchglas. Also du siehst überhaupt nicht rein. Du weißt nicht, was ist da los. Und ja, Arne hat gepredigt, Arne Völkel hat gepredigt. Und am Ende der Predigt, auf die Predigt, sagte eine Frau aus der Gemeinde, könnte das nicht eine Idee sein, dass wir nach diesem Gottesdienst mal rübergehen und sie einladen zum Kaffee? Große Irritation, kann das denn sein? Kann man das denn machen? Arne hat sie ermutigt. Sie ging rüber, die waren noch beschäftigt mit ihrem Gottesdienst, kam zurück. Halbe Stunde später ging sie wieder hin, Tablett voll mit Kaffeetassen. Wir haben ja in Holzwickede das Kaffee und können das alles zubereiten. Sie ging dorthin, kam lange nicht wieder, dann kam sie wieder mit einem leeren Tablett. Und die haben also den Kaffee gerne genommen. Und etwas später kam eine ganze Gruppe von Leuten dort aus der Moschee rüber. Und sie saßen in einem großen Kreis, haben sich lange unterhalten. Es war ein spannendes Gespräch. Arne meinte, alle haben viel dadurch gelernt und vor allen Dingen wurde bewusst, wie auch der Imam und die Menschen in dieser Moschee darunter leiden, was dort durch den Terrorismus geschieht, wie das sie beeinflusst und beeinträchtigt und wie sie sich dagegen versuchen abzugrenzen. Das war eine ganz wichtige Begegnung, die ganz viel Unsicherheit und Angst genommen hat. Ja, Nächstenliebe ist schon klasse, das ist schon spannend. Und Paulus schreibt, wer den Mitmenschen liebt, der hat alles getan, was das Gesetz fordert. Schreibt, ihr kennt die Gebote, brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu, also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Manche haben diesen Abschnitt missverstanden. Es geht hier nicht um die Alternative Liebe, Nächstenliebe oder Gesetz, Gebot. Paulus sagt nicht, ihr könnt alle Gebote Gottes vergessen, habt euch lieb, piep, piep, und dann liegt ihr alle schon richtig. Das ist kein Gegensatz, das Gesetz, Gottes Gebot und diese Nächstenliebe, sondern sie gehören untrennbar zusammen. Einerseits ist die Nächstenliebe der Inhalt, der eigentliche Inhalt von allen Geboten, die wir in der Bibel finden, sagt Paulus. Und umgekehrt ist es das Gesetz, sind die Gebote Gottes die Autorität, die dieser Liebe und die dem Tun dieser Liebe absolute Verbindlichkeit zusprechen. Nächstenliebe ist kein Selbstläufer. Ist es nicht so? Es bedarf doch nur eines Attentats und schon begegnen wir einer großen Gruppe unserer Bevölkerung, zum Beispiel den Muslimen, mit Misstrauen und zunehmender Ablehnung. Und dann ist für viele Schluss mit einer Willkommenskultur. Und das könnte man ja an vielen anderen Stellen auch aufzeichnen, nachzeichnen. Ne? Im Dritten Reich zum Beispiel. Wie schnell hat die Doktrin der Nationalsozialisten eine Kultur von Nächstenliebe ausgelöscht? Da ging es dann nur noch um das Recht des Stärkeren. Die Begründung für Nächstenliebe liegt nicht in uns, das wird hier deutlich, sondern in dem Willen Gottes, der uns in vielen einzelnen Geboten in der Bibel überliefert ist. Und dieser Wille Gottes zeigt sich uns aber vor allem darin, dass er uns Jesus Christus, seinen Sohn, gegeben hat. Dass wir durch ihn leben können. Dass wir durch ihn Frieden mit Gott finden. Das war und das ist der Wille Gottes. Das Gesetz gebietet uns diese Nächstenliebe, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe, die so überaus plastisch und deutlich am Kreuz geworden ist und in der Auferstehung von Jesus, diese Liebe ist der Ausgangspunkt für unsere Nächstenliebe. Unsere Nächstenliebe ist die Antwort darauf. Darum geht es beim Glauben. Um diese Nächstenliebe. Und an dieser Nächstenliebe scheitern wir auch immer wieder. Wer kann das schon immer leben? Wie oft reagieren wir auf Menschen mit Ärger, mit Angst, mit Wut und Ungeduld oder auch Gleichgültigkeit, statt mit der Liebe, die wir ihnen schulden? Auch deswegen können wir diese Schuld nicht abtragen. Wie kriegen wir das denn aber hin mit der Nächstenliebe? Wäre das nicht großartig, wenn die Weihnachtszeit ein Ausgangspunkt würde, dass diese Haltung, diese zutiefst positive, menschenzugewandte Haltung von Nächstenliebe uns mehr prägen würde? Und hier möchte ich uns in einen zweiten Abschnitt des Bibeltextes reinnehmen. Vers 11 geht es damit los, macht ernst damit. Und diesen Abschnitt habe ich überschrieben, die Jesus-Perspektive hilft. Macht ernst damit, so ruft uns Gottes Wort auf, die Sache mit der Nächstenliebe ernst zu nehmen. Und da klingt ja auch die Überzeugung durch, das geht. Das ist nicht nur eine schöne Utopie, Nächstenliebe kann und soll gelebt werden. Aber wie? Jetzt hören wir nochmal in den Predigttext. Macht ernst damit und das erst recht, weil ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere endgültige Rettung ist nahe. Sie ist uns jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Ich weiß nicht, wer von euch am letzten Sonntag im Gottesdienst war. Ich hatte bei diesen Sätzen ein Déjà-vu-Erlebnis. Das ist doch genau die Situation aus dem Predigttext, den ich am letzten Sonntag hatte. Das Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Sie warten auf den Bräutigam und den ganzen Brautzug. Es ist dunkel geworden. Sie warten und warten. Es ist schon tiefste Nacht. Dann werden sie müde und schlafen ein. Dann auf einmal plötzlich ertönt der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Sie schrecken hoch, machen ihre Lampen, ihre Fackeln bereit, aber nur die Hälfte der Brautjungfern ist richtig vorbereitet. Sie ziehen mit dem Bräutigam ein und feiern ein wunderschönes Hochzeitsfest und die anderen haben kein Öl für ihre Fackeln mitgenommen und können nicht mit dem Zug gehen. Sie bleiben draußen. Wir haben gesagt, der Bräutigam, der kommt, das ist ein Bild für Jesus, der wiederkommt. Der zum zweiten Mal kommt in diese Welt als Herr und als Richter für alle sichtbar. Auch als Richter über unser Leben. Das ist Jesus, der wiederkommt, um Gerechtigkeit in dieser Welt herzustellen, um unsere Welt zu vollenden und auch um unser bruchstückhaftes Leben, auch unsere bruchstückhafte Beziehung zu Jesus zu vollenden, auf einen völlig neuen Level zu bringen. Wir werden Jesus ganz real begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Und die schönsten Momente, die wir im Gebet erlebt haben, in der Anbetung, in der Stille, beim Bibellesen, das alles ist nur eine Vorahnung davon, wie schön das sein wird, wenn wir Jesus ganz real begegnen. Das wird eine Feier sein. In dem Gleichnis vom letzten Sonntag, wie eine rauschende Hochzeitsfeier wird es sein. Und erst dann, so heißt es hier im Predigttext, erst dann ist unsere Rettung vollendet, endgültig. Bis jetzt haben wir gekostet etwas von der Rettung. Aber so ist der Gedanke an dieser und an vielen anderen Stellen, ist die Rettung noch nicht vollendet. Und genau um diese Perspektive, dass Jesus wiederkommt und dass er diese Welt und unser Leben vollendet, dass er Gerechtigkeit herstellt, dass er seine Maßstäbe deutlich macht und danach richtet, um diese Perspektive geht es in der Adventszeit. Advent heißt Ankunft. Und wir erinnern uns deswegen nicht nur daran, dass Jesus vor 2000 Jahren als Baby in diese Welt kam, in einem Stall. Wir erinnern uns nicht nur daran, dass Jesus durch seinen Geist unsichtbar heute bei uns ist und zu uns kommt, sondern wir erinnern uns auch und ganz besonders eben daran, dass Jesus zum zweiten Mal in diese Welt kommt. Und ich behaupte, wir brauchen das. Wir brauchen diese Perspektive, um als Christen leben zu können. Wir brauchen diese Perspektive, dass Jesus wiederkommt, um Nächstenliebe leben zu können, damit ernst machen zu können. Ohne die Perspektive, Jesus kommt wieder, halten wir unseren Glauben nicht durch. Wird uns Gottes Wille, von dem wir vorhin gehört haben, an den Rand treten und gleichgültig werden? Ohne die Perspektive, Jesus kommt wieder, werden die vielen großen und kleinen Dinge, um die wir uns kümmern, wichtiger als Jesus. Wir nehmen Jesus und das, was er gesagt hat, gar nicht mehr ernst im Grunde. Er ist ja weit weg. Und wer weit weg ist, wo man nicht weiß, wann er wiederkommt, der ist auch einfach nicht so wichtig. Im Neuen Testament ist deswegen das Reden von der Wiederkunft Jesu, von seinem zweiten Kommen, immer auch verknüpft mit der Ermahnung, als Christen entsprechend zu leben. Jesus kommt wieder, auch wenn das schon 2000 Jahre dauert. Das, was Paulus schreibt, gilt auch heute. Er ist uns heute näher als zu dem Zeitpunkt, wo wir zum Glauben gekommen sind. Und ich möchte einfach noch mal illustrieren, warum diese Perspektive so wichtig ist. Und wir schauen uns mal ein Bild an. Dazu gehört eine Geschichte. Ich fange schon mal mit der Geschichte an, während das Bild kommt gleich. Tief im Mittelalter ging ein Mann auf einer verstaubten Straße seines Weges. Wo immer er auf Menschen stieß, blieb er stehen und fragte sie, was sie arbeiteten und für wen sie es taten. Denn er hatte schon seit geraumer Zeit keine Klarheit mehr darüber, was er tun sollte und wofür er überhaupt lebte. Viel hatte er darüber nachgedacht, es hatte ihn nicht weitergeführt und er war müde von dem vielen Nachdenken und deswegen war er ausgezogen, um von anderen Menschen zu hören, was sie bewegte. Auf diese Art wollte er in Erfahrung bringen, was ihm verloren gegangen war. Da stieß er auf einen Mann, der am Wegrand saß und gebückt auf einen Stein einschlug. Der Wanderer blieb stehen, schaute ihm lange zu, da er seine Tätigkeit nicht verstand, fragte ihn, Freund, lange schon schaue ich dir zu, wie du auf diesen Stein einschlägst. Kannst du mir verraten, was du da machst? Ohne in seiner Tätigkeit innezuhalten, murmelte der Mann missmutig in seinen Bart, du siehst es doch, ich behaue einen Stein. Mit trüben Gedanken zog der Mann weiter. Was ist das für ein Leben, dachte er bei sich, die ganze Zeit Steine zu behauen. Wenig später sah er einen Mann sitzen, der emsig auf einen Stein einschlug. in der gleichen Art wie zuvor der andere Mann. Auch ihn fragte er sogleich: Freund, wozu schlägst du auf diesen Stein? Der Mann, etwas erschrocken von der unerwarteten Frage, antwortete nach einigem Zögern: Siehst du nicht, Fremder, ich mache Ecksteine. Betroffen und verzweifelt setzte der Wanderer seinen Weg fort, denn er konnte sich nicht abfinden mit dem, was er gesehen hatte. Sollte das ganze Glück des Lebens darin bestehen, Steine zu behauen oder Ecksteine zu machen? Tief in seinen Gedanken versunken, hätte er beinahe übersehen, dass er wieder an einem Mann vorbeikam. Auch dieser saß am staubigen Wegrand und schlug auf einen Stein ein, ganz so wie die beiden anderen zuvor auch. Der Wanderer blieb stehen, schaute ihm zu und auch ihn fragte er: Freund, was ist deine Tätigkeit? Behaust du auch nur Steine oder machst du gar Ecksteine? Nein, Fremder, antwortete der Mann und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Siehst du denn nicht, ich baue eine Kathedrale. In dieser Perspektive, in solch einer Perspektive liegt der Schlüssel dazu, ob wir durchhalten oder nicht. Ob wir es durchhalten, wenn eine Tätigkeit, ein Weg, eine Arbeit mühsam und anstrengend ist oder nicht. Und was unseren Glauben betrifft, wir brauchen diese Perspektive, Jesus kommt wieder, um Nächstenliebe zu leben. Sonst macht das alles wenig Sinn. Jesus kommt wieder, das ist kein Thema für Endzeitfreaks, sondern es ist das Thema der Adventszeit. Und Advent kann diese Perspektive erneuern für dich und für mich. Und das verändert unser Leben mehr als alles andere. Das verändert unseren Glauben. Das gibt uns Kraft. Das lässt unseren Glauben ganz neu leuchten. Und wie, das ist mein letzter Gedanke und dann bin ich fertig, hilft uns diese Perspektive, Nächstenliebe zu leben? Hilft sie uns dadurch, dass wir sagen, jetzt mache ich aber ganz ernst und halte alle Gebote, die ich in der Bibel finde, genau ein? Der Predigttext bringt uns auf eine ganz andere Spur. Und da sind wir wieder bei genau dem, was ich auch am letzten Sonntag schon in der Predigt sagte. Am Ende heißt es, lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen. Oder andere Übersetzung, zieht Jesus Christus den Herrn an. Wie ein Kleidungsstück, ihn anziehen. Hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Also, Nächstenliebe entsteht nicht dadurch, dass ich sage, ich habe 120 konkrete Gebote, die ich befolgen muss. Die sind wichtig zur Konkretion. Aber Nächstenliebe entsteht dadurch, dass ich Jesus Christus anziehe. Dass ich Jesus Christus in mein Leben jeden Morgen neu willkommen heiße als Herrn und sage, Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du in meinem Leben bist. Danke, dass du bei mir bleibst. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist mir deine Liebe mitteilst. Danke, dass du mir deine Gedanken mitteilst. Danke, dass du mir hilfst, Menschen und Situationen mit deinen Augen zu sehen und freundlich zu bleiben, obwohl ich das von mir selber aus vielleicht gar nicht wollte und könnte. Und geduldig zu sein, obwohl ich eigentlich ungeduldig bin. Und barmherzig zu sein, obwohl ich eigentlich ganz unbarmherzig bin und sage, wieso kapiert er das denn immer noch nicht? Die Perspektive, Jesus kommt wieder, hilft uns jeden Tag neu, mit Jesus zu leben. Ihn anzuziehen, ihm Raum zu geben in unserem Leben, ihn Herrn sein zu lassen in unserem Leben. Und das erneuert unser Leben, erneuert unser Denken und lässt unseren Glauben hell leuchten. Und wenn wir dem durch die Adventszeit etwas näher kommen, dann war das eine klasse Adventszeit. Jesus schenke uns, dass das so kommt. Amen.
Wir haben jetzt gehört, dass Jesus wiederkommt und dass wir uns darauf vorbereiten sollen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gehört, dass es in manchen Haushalten, wenn man sich auf eine Hochzeit vorbereitet, die Frage auftaucht, was ziehe ich denn an? Oder ich habe nichts anzuziehen. Zu Jesus dürfen wir kommen, wie wir sind. So wie du bist, was dich gerade beschäftigt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns eine gute Anbetungszeit.
Wem es möglich ist, der stehe bitte dazu auf.
Sind hier. vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit.
Wir kommen zum Ende unseres Gottesdienstes und in unserer Gemeinde ist es so üblich, dass wir die Kollekte einsammeln. Das heißt, dass wir Körbchen rumgehen lassen, wo jeder sich daran beteiligen darf, an den Ausgaben und das Leben der Gemeinde. Das werden wir heute nicht tun, indem wir ein Lied singen, sondern die Körbchen gehen jetzt schon rum und ihr dürft gerne da geben. Und ich denke, es wird für die Belange der Gemeinde heute sein. Ist das richtig? Ich habe keine anderen Informationen, so wird es sein. Und es ist schön, wenn ihr euch daran beteiligt. Wir geben euch noch einige Hinweise, einige Informationen weiter. Und zwar ging es ja heute um Perspektive. Und vielleicht ist es ja auch so, dass der eine oder andere sagt, jo, das hat mich jetzt angesprochen. Das ist ja ein ganz neuer Aspekt, über den habe ich noch gar nicht nachgedacht. Oder denkt sich vielleicht der eine oder andere, ich müsste mal neu darüber nachdenken und ist angesprochen. Wer das nicht für sich alleine tun möchte, und das wäre auch gut so, der hat die Möglichkeit nachher hier, ja heute hinter dem Tannenbaum in der Palmecke auf der Bank Platz zu nehmen. Da werden Mitarbeiter sein, mit denen man reden kann, mit denen man beten kann. Und da darf es ja auch über alle Themen gehen. Also ich lade dazu recht herzlich ein, macht davon Gebrauch. Aber ihr dürft auch nachher gerne bei Kaffee und Tee draußen an der Information oder wo auch immer mit Leuten sprechen. Wir haben aber noch ein paar andere Informationen, Hanna, die sagst du uns.
Genau, und zwar das Café 7 hat heute geöffnet für alle, die vielleicht einen ganz speziellen Kaffee möchten oder auch Tee oder andere kalte Getränke auch. Für die ist das Café 7 bereit, sie zu bedienen. Am Donnerstag, den 3.12. ist der Seniorenbibelkreis mit Abendmahl um 15 Uhr. Am selben Tag um 19 Uhr ist Atempause für Frauen. Und der Teamkreis und der Crossover lädt am 5.12. um 10 Uhr zum Plätzchenbacken mit anschließender Verteilung ein. Und weitere Infos finden Sie hinten auf dem Gottesdienstflyer.
Das waren die Ansagen. Ich habe am Anfang des Gottesdienstes gesagt, wir werden die letzten beiden Strophen von Macht hoch die Tür zum Schluss des Gottesdienstes singen. Und das will ich immer noch so. Und ich freue mich darauf, dass wir das gemeinsam tun. Und ich habe das ganz bewusst so ausgesucht, dass wir die ersten drei Strophen singen, weil es da wirklich um denjenigen geht, ja, auf den wir warten, wo wir uns vorbereiten auf Advent. In den letzten beiden Strophen von diesem Lied, da geht es eigentlich vielmehr auch um uns. Jesus ist bereit, Jesus ist unterwegs, Jesus ist da. Aber wie sieht es mit uns aus? Welche Perspektive haben wir eigentlich, Weihnachten zu feiern? Geht es uns um die Geschenke? Geht es uns um den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt? Geht es uns um das schöne viele Licht in den Vorgärten? Oder geht es wirklich um uns, was wir denken, welche Einstellung wir haben zu Jesus, was wir glauben von Jesus? Glauben wir wirklich, dass Jesus etwas mit meinem Leben zu tun hat, dass er mein Leben verändern kann? Und das wünsche ich uns, dass wir das vielleicht auch betend in diesem Lied mit hineinlegen, dass wir diesen Text ganz bewusst lesen und auch singen. Und vielleicht, und das wünsche ich mir, ist es auch eine Antwort auf die Predigt, auf die Gedanken, die wir heute gehabt haben. Und wir werden dieses Lied gemeinsam singen als Gebet. Dazu möchte ich euch bitten, aufzustehen, und ich spreche im Anschluss dann den Segen. Thank you.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. So wünsche ich euch allen eine gesegnete Adventszeit, einen schönen Sonntag und wir sehen uns.